Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, es tut unheimlich weh, wenn man eine Hoffnung begraben muss. Je größer die Hoffnung, umso heftiger der Schmerz. Jeder von uns kennt das. Und deshalb gehört es zum Selbsterhaltungstrieb des Menschen, sich an Hoffnungen zu klammern, solange es irgend geht, manchmal gegen alle Vernunft. Und daraus ist dann diese Redewendung entstanden, die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das wird oft so mit einem mitleidsvollen Lächeln zitiert. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Es gibt ja eigentlich nichts mehr zu hoffen. Und wer in Hannover wohnt und Hannover 96 kennt, der weiß auch, was dieser Satz bedeutet. Da ist auch die Hoffnung wirklich schon lange gestorben. Und sogar eingefleischte Pessimisten können nicht leben, ohne zu hoffen. Und oftmals ist ihr Pessimismus nur wie ein Schutzschild dagegen, von einer weiteren Hoffnung enttäuscht zu werden. Je lauter ich sage, dass es ja sowieso schief gehen wird, umso verzweifelter ist oftmals die versteckte Hoffnung dahinter, dass ich mit meinem Pessimismus nicht recht behalten möge. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wenn man nun die Berichte der Bibel über Kreuzigung und Osterereignisse durchliest, dann drängt sich genau der entgegengesetzte Befund auf. Da wurde nicht mehr lange gehofft. Da hat man sich an nichts mehr geklammert. Der Gegenwind war einfach zu stark. Die Unterlegenheit der Jesusleute zu groß. Die Lage, menschlich betrachtet, zu ausweglos. Will man die Situation zwischen Karfreitag und Sonntagvormittag beschreiben, dann passt genau das Gegenmotto. Und das ist auch das Thema unserer Predigt heute Morgen. Die Hoffnung stirbt zuerst. Da wurde nicht lange gehofft. Als die Ereignisse ihren Verlauf nahmen, da haben die Jünger doch ziemlich schnell die Flinte ins Korn geworfen. Der Ostermorgen in Jerusalem bietet ein Trümmerbild verstörender Hoffnungslosigkeit und lähmender Resignation. Der letzte Funke Hoffnung ist erloschen. Sogar die Gegner von Jesus haben noch eher mit ihm gerechnet als seine eigenen Leute. Die Römer haben wenigstens noch Wachen vor das Grab Jesu gestellt, um auf Nummer sicher zu gehen, dass er da nicht mal herauskommt. Seine Jünger hätten bestimmt gesagt, ist gar nicht nötig, Leute. Und darum gehört es zu den Ammenmärchen der Bibelkritik, die behauptet, die Osterberichte wären die Folge von Halluzination oder Autosuggestion und die Jünger hätten so sehr mit Jesus gerechnet, dass sie ihn dann schließlich irgendwann vor sich gesehen hätten. Und ein weiteres Ammenmärchen, das in diese Galerie hineingehört, wurde jetzt wieder von dem sogenannten evangelischen Magazin Chrismon verbreitet, das jedes Jahr mit etwa 4 Millionen Euro von den evangelischen Landeskirchen finanziert und bezuschusst wird. Sie haben gesagt, alle Osterberichte beschreiben nicht die Auferstehung selbst, sondern was anschließend in den Menschen vor sich geht. Das ist die Behauptung. Also die Berichte würden nicht etwas Geschehenes beschreiben, sondern nur so einen inneren Vorgang in den Menschen selbst. Und man fragt sich, Leute, welche Texte habt ihr eigentlich gelesen? Alle Berichte, die die Bibel darüber schreibt, sagen genau das Gegenteil von dem, was Chrismon behauptet. Nämlich, dass der auferstandene Jesus den Jüngerinnen und Jüngern leibhaftig begegnete, handfest. Und dass er gerade dadurch ihren Zweifel besiegte. Die Wende kam nicht durch irgendetwas zustande, was in den Jüngern war, sondern was von außen an sie herantrat. Und dann schreibt Chrismon weiter, ob das Grab leer war oder nicht, ist zweitrangig. Dass Jesus als Lebendiger erfahren wurde, ist entscheidend, was immer das bedeutet. Und dann, die Auferstehung ist kein historisch beschreibbares Ereignis, schrieb schon der Tübinger Theologe Hans Küng, zu fotografieren und registrieren gab es nichts. Zitat Ende. Das ist schon eine sehr eigenwillige Umdeutung der Texte selbst. Natürlich hätte man damals ein Fotoapparat gehabt, hätte man das fotografieren können. Wie wir gehört haben in Matthäus 28, wie die Jünger Jesus begegnen, wie sie ihn festhalten, die Frauen, wie die leeren Leichentücher da sind und wie Jesus dann plötzlich da ist und mit ihnen gebratenen Fisch isst, wie Lukas 24 beschreibt. Natürlich hätte man das fotografieren können, wenn man eine Kamera gehabt hätte. Das ist schon krass, dieser krampfhafte Versuch, obwohl man den Texten nicht glaubt, trotzdem noch irgendwie als Christ durchzukommen mit 4 Millionen EKD-Unterstützung. Das ist genau das Gegenteil der historischen Realität. Da hat sich nichts in den Jüngern abgespielt, dafür aber sehr viel um sie herum. Und darum fällt es uns so leicht, uns mit den Jüngern der ersten Stunde zu identifizieren, denn was Hoffnungslosigkeit ist, muss man uns nicht erklären. Und vielleicht mussten die Jünger auch deshalb diese Hoffnungslosigkeit durchleiden, damit wir in unserer Hoffnungslosigkeit nicht verzweifeln müssen. Dieser, wenn ich das so sagen darf, dieser Aggregatzustand ihrer Herzen ist uns durchaus vertraut. Und das Lukas-Evangelium bietet uns nun den Luxus, in ein Gespräch hineinzuhören, das zwei Leute aus dem engeren Umfeld von Jesus am Ostermorgen miteinander geführt haben. Dabei handelt es sich um die berühmten Emmaus-Jünger, denen wir jetzt gemeinsam über die Schulter schauen können. Sie haben das Protokoll jener Stunden vor sich, Lukas 24, die Verse 13 bis 35. Und das wollen wir jetzt miteinander lesen, ein Gespräch am Ostersonntag. Und siehe, Lukas 24, Vers 13 bis 35. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der 3. Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, o ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nah an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tische saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt und die, die bei ihnen waren, die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Herr Jesus Christus, und wir danken dir dafür, dass du derselbe bist, du der Auferstandene. Und dass du auch hier bist nach deiner Verheißung. Und nun bitten wir dich, dass du redest zu uns durch diesen Text, Herr. Amen. Sie haben es gemerkt, dieser Text ist geschrieben wie eine Filmszene, bei der die Zuschauer schon mehr wissen als die beteiligten Personen, als die Protagonisten selbst. Sehr spannend, wie das beschrieben ist. Objektiv leben die Leute, diese beiden Emmaus-Jünger, längst in einer Welt, in der Jesus bereits auferstanden ist. Aber in ihrem Inneren ist es dunkel und traurig. So als wäre er nicht auferstanden. Das ist alles zusammengefasst in diesem einen Satz in Vers 17. Da blieben sie traurig stehen. Und wie vielen geht das so? Auch Christen. Es gibt so viel, was uns das Herz wirklich schwer machen kann, obwohl wir in einer Welt leben, in der Jesus auferstanden ist. Jesus ist da, aber wir können ihn nicht sehen. Und wir rechnen nicht wirklich mit ihm. Joel Beakey, ein bibeltreuer amerikanischer Theologe, der viel zu Vorträgen unterwegs ist in den Vereinigten Staaten, hat neulich in einem Gespräch mit anderen Predigern folgendes Anliegen sich vom Herzen geredet. Er hat gesagt, ich habe eine sehr, sehr ernste Sorge. Und sie haben Joel Beakey gefragt, ja, was ist es denn? Und er sagte, überall, wo ich hinfahre zu Vorträgen, begegne ich Pastoren, die in hohem Maße entmutigt sind. Und er schrieb das von wirklich bibeltreuen Pastoren. Everywhere I go, I find pastors greatly discouraged. Wir haben den Eindruck, dass es in der Tat auch in den Vereinigten Staaten zurzeit so ist, dass die bibeltreuen Gemeinden zunehmend unter Druck geraten. Von außen durch die gesellschaftliche Entwicklung, die staatliche Gesetzgebung, gerade im Hinblick auf die ganzen ethischen Fragen, Homo-Ehe und anderes. Aber auch von innen, dadurch, dass sie zunehmend zu einer Minderheit werden, innerhalb dessen, was man so allgemein als evangelikales Spektrum bezeichnet. Und dass diejenigen, die sich offen zur Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift bekennen, immer mehr zu Außenseitern auch unter den Evangelikalen werden. Ein starker Druck auf die Gemeinden, auf die Pastoren. Und viele empfinden das sehr stark und stehen in der Gefahr, in ihrem Mut gebrochen zu werden. Und genau das finden wir hier am Ostermorgen. Wenn man den Aggregatzustand ihrer Herzen beschreiben will zu diesem Zeitpunkt, dann müssen wir sagen, es sind betrübte Herzen. Das ist unser erstes Stichwort. Betrübte Herzen. Da blieben sie traurig stehen. Und dieser Bericht, der ist so lebendig, dass er uns ein recht genaues Bild von diesen Männern vermittelt, die sich da auf dem Fußmarsch von Jerusalem nach Emmaus befinden. Sie gehören nicht zu den unmittelbar engsten Aposteln, aber sie kommen aus dem Umfeld der Jesus-Leute, die bis zuletzt zur Stange gehalten haben. Das sieht man an Vers 22 und 24, wo sie jeweils sich einschließen in diesen Kreis. Ja? Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, 22 und Vers 24, und einige von uns gingen hin zum Grab. Sie gehören also zu diesem Kreis um die Apostel herum. Von Kleopas wissen wir auch, dass seine Frau zu denen gehörte, Maria, die Frau des Kleopas, die noch unter dem Kreuz Jesu ausgeharrt hatten. Johannes 19, Vers 25, da taucht die Frau von diesem Kleopas auf. Muss ein wunderbares Ehepaar gewesen sein. Sie sind Jesus gemeinsam nachgefolgt. Wie viel Hoffnung haben sie auf ihn gesetzt, ihre gesamte Lebensplanung an ihm ausgerichtet, ihr Leben in seinen Dienst voll und ganz investiert. Wir wissen nicht, wo Maria, die Frau, in diesem Moment ist. Kleopas ist mit seinem Kumpel unterwegs. Und jetzt diese übermächtige, alles erstickende Traurigkeit. Alle Hoffnungen zerbrochen wie ein Kartenhaus, betrübte Herzen. Tagsüber an diesem Sonntag waren sie offensichtlich nochmal in ihrer Gemeinschaft zusammengekommen. Aber jetzt hält sie nichts mehr in Jerusalem. Was sollen sie hier auch noch? Vorbei ist vorbei. Am besten erstmal sich zu Hause verkriechen, irgendwie wieder zu sich kommen, irgendwo mit dem eigenen Schmerz fertig werden. Und der Fußmarsch würde mindestens 2-3 Stunden dauern, eher 2 wahrscheinlich. Das war jetzt gerade das Richtige. Da konnten sie unterwegs nochmal so über alles nachdenken, sich die Enttäuschung ein wenig vom Herzen reden, den Stress umsetzen in Bewegung. Und dann sehen wir hier Vers 13, zwei von ihnen an demselben Tag gingen in das Dorf, etwa 2 Wegstunden von Jerusalem entfernt. Da steht wörtlich 60 Stadien. 60 Stadien sind circa 11 Kilometer. Wo genau Emmaus lag, kann man heute nicht mehr exakt bestimmen, weil die Städte im Verlauf der Zeit immer wieder umbenannt wurden. Es gibt so ein paar Kandidaten, die geografisch und archäologisch in Frage kommen könnten. Und dann Vers 14, und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. Man kann das wörtlich übersetzen von allem, was sich so ereignet hatte. Und offensichtlich waren die beiden in der Bewertung der Vorgänge sich auch nicht hundertprozentig einig. Das sieht man in Vers 15, da kann man eigentlich wörtlich übersetzen, als sie im Gespräch miteinander waren und diskutierten, so könnte man das wörtlich am besten übersetzen, sie diskutierten miteinander, haben wahrscheinlich noch manche Dinge im Rückblick nochmal unterschiedlich bewertet und deswegen fragt Jesus auch, als er dazutritt, und sie wissen ja nicht, dass er es ist, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt, da steht eigentlich wörtlich, was sind das für Worte, die ihr einander entgegenwerft. Das war ein recht munterer Austausch offensichtlich. Aber es ist ein trauriger Weg, den sie der tiefer stehenden Sonne entgegengehen. Und als der Unbekannte sich zu ihnen gesellt, machen sie aus ihrer Traurigkeit auch keinen Hehl. Vers 17. Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem? Denn ich weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist. Und als Jesus sie dann fragt, was denn, da heißt es, ja, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen würde. Ihre ganze Enttäuschung gipfelt in diesem Vers 21. Hans Lilje, ein früherer Theologe, hat geschrieben über diese Situation: Es liegt eine völlig zertrümmerte Welt hinter den beiden. Über dem Lebensweg dieser beiden Männer liegt ein scharfer Hauch. Sie sind gezeichnet durch das große tragische Geheimnis des Scheiterns. Diesen Männern ist durch einen in einem knappen Tag abrollenden Willkürakt der Justiz ihr bisheriger Lebensinhalt zerschlagen worden. Hier müssen wir uns deutlich machen, dass sie mit einem Schlag alles verloren hatten, was ihrem Leben einen höheren Inhalt gegeben hatte. Und dieser enttäuschte Satz 21, wir dachten, er würde Israel erlösen, zeigt auch, was sie vom Messias eigentlich erwartet hat. Nämlich, dass er jetzt ein irdisches Reich heraufführt, dass er jetzt die Römer rauswirft, dass er jetzt anfängt, in sichtbarer Macht zu herrschen. Das hatten sie erwartet. Wir wissen längst, dass Jesus schon an ihrer Seite ist, von Vers 15 her. Da nahte sich Jesus und ging mit ihnen. Aber sie selbst können ihn nicht erkennen. Und solange sie Jesus nicht erkennen, bleiben sie im Klammergriff dieser übermächtigen Traurigkeit. Solange wir ohne Jesus unterwegs zu sein meinen, werden wir nicht wirklich froh. Behält die Traurigkeit und die Angst und die Sorge immer die Übermacht. Und wir fragen uns natürlich, wie kommt das? Woran liegt das, dass sie Jesus nicht erkennen? Nun, er hatte natürlich jetzt den Auferstehungsleib, der war neu, der war unsterblich. Aber wir wissen doch aus anderen Begegnungen, wie etwa in Johannes 20 mit Thomas, dass da auch noch eine Kontinuität zu dem vorherigen Leib war. Thomas konnte die Nägelmale erkennen. Vielleicht hat Gott selbst ihnen die Augen verschlossen. Oder ist die Enttäuschung einfach zu groß? Oder sind es die falschen Vorstellungen, die sie blind machen für die Wirklichkeit? Und falsche Vorstellungen, die betreffen ja vor allem Jesus, was er tun müsste und was nicht. Schauen Sie, in diesen Stunden ist ihnen absolut nicht klar, dass Jesus Gottes Sohn ist. In Vers 19 sagen sie ein Prophet. Und es ist ihnen auch absolut nicht klar, warum Jesus gekommen war. Sie denken, er war von allem gekommen, um jetzt das Reich Gottes in Israel aufzurichten. Sehr viel Verwirrung. Und in ihrer Verzweiflung, das ist interessant, in ihrer Verzweiflung, da werden selbst die Indizien, die einem eigentlich Hoffnung machen könnten, nur noch negativ gedeutet. Haben Sie es gemerkt? Sie erwähnen das ja, diese Berichte der Frauen, Vers 22 und folgende. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Ja, was machen Sie jetzt mit diesen Indizien? Es wird alles nur zum Negativen abgebogen. Ja, eine optimistische Deutung wäre gewesen, dann ist er vielleicht doch auferstanden. Sein ein letzter Funken Hoffnung. Aber auf die Idee kommen sie gar nicht. Das ist doch auffällig. Das wagen sie in ihrer Trauer gar nicht zu denken. So weit waren die am Ende. Das wagen sie nicht mehr zu hoffen. Und an dieser Stelle sehen wir, dass die Auferstehungszeugen, ihr Lieben, eines nicht gemacht haben. Sie haben sich nicht in die Tasche gelogen. Sie wollten sich nicht selbst betrügen. Sie wollten sich nicht selbst vorschnell beruhigen mit irgendwelchen Fantastereien. Sie wollten sich um keinen Preis auf windige Gerüchte verlassen. Und das, was die Frauen sagen, naja, das ist Hörensagen, alles nur Gerüchte, keine belastbaren Fakten, das war ihr Problem. Und so gibt es scheinbar nichts, was sie aus dieser übermächtigen Traurigkeit herausholen könnte. Und wir fragen als Leser nun gespannt, wann endlich wird Jesus sich den beiden zu erkennen geben? Weil wir ja wissen, dass er es ist. Und schließlich ergreift der Auferstandene endlich zum ersten Mal in Vers 25 so richtig das Wort. Bis dahin hatte er nur Fragen gestellt, aber jetzt ergreift Jesus das Wort. Und womit beginnt Jesus im Vers 25? Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Das ist, merken Sie, ist eine freundliche Zurechtweisung. Wörtlich kann man das so übersetzen: O ihr Unverständigen und Langsamen im Herzen. Ihr Langsamen im Herzen, was schleicht ihr in euren Herzen eigentlich, sagt Jesus. Und warum denkt ihr nicht richtig nach, ihr Unverständigen? Verstehen Sie, Jesus sagt, Eure Reaktion ist verständlich, aber nicht zwingend. Träges Herz. Eure Skepsis ist nicht vernünftig. Eure Skepsis ist nicht durch Fakten und Argumente begründet, sondern eure Skepsis ist irrational, sie ist unangebracht. Da steht im Griechischen das Wort anoethos, also jenseits des Denkens. Das Problem der Jünger besteht nicht darin, dass sie zu viel denken, sondern dass sie zu wenig denken und dass sie nicht klar genug denken und dass sie nicht logisch denken. Das ist ihr Problem. Und dann sagt Jesus in Vers 26, musste nicht Christus dies erleiden, das haben wir Karfreitag auch betrachtet, und in seine Herrlichkeit eingehen. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift, also damals im Alten Testament, von ihm gesagt war. Was sagt Jesus hier? Da sagt Jesus, Leute, wenn ihr alle Indizien und Fakten bedenken würdet, wenn ihr euch wirklich ein realistisches Bild von der Lage machen würdet, dann würdet ihr sehen, dass eure Traurigkeit und Sorge absolut unbegründet ist. Das sagt Jesus hier. Er sagt, Leute, Gottes Plan ist voll im Soll. Es läuft alles, wie er das schwarz auf weiß angekündigt hat. Und ich musste, als ich das las, an mein Navigationsgerät denken. Sie kennen das ja auch, wenn man sich verfährt und falsch abbiegt, dann muss das Navi die Strecke neu berechnen, in der Regel. Zumindest bei meinem läuft das so. Und umgekehrt, solange er nicht neu berechnet, ist alles gut. Auch wenn der Weg einem seltsam vorkommt. Und wenn er neu berechnet, dann erscheinen dann statt der Kilometerangabe und der Ankunftszeit diese weißen Striche und dann sagen wir, jetzt rechnet er neu, irgendwas ist schief. Aber solange die Zahlen da stehen, nicht neu gerechnet wird, ist alles okay. Und genau das macht Jesus den beiden klar. Leute, es muss nichts neu berechnet werden. Es muss nichts nachjustiert werden. Der Computer muss nicht neu anfangen. Es ist alles im Plan. Und dann dieses göttliche Muss. Musste nicht Christus das geschehen. Das war Gottes Plan. So, Jesus musste diesen Weg gehen. Wir haben das ja Karfreitag gesehen, warum er diesen Weg gehen musste, weil es die einzige Chance war, dass wir Frieden mit Gott bekommen können, dass wir nicht auf ewig verloren gehen müssen, dass es für uns Vergebung der Schuld gibt, dass der heilige, gerechte Zorn Gottes gestillt werden kann durch das, was Gott selbst tut aus lauter Liebe für uns. Das musste so sein. Und das alttestamentliche Porträt des Messias hatte genau diese beiden Seiten, Niedrigkeit und Herrlichkeit. Musste er nicht dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen, Niedrigkeit und Hoheit. Und dann verwendet Jesus, wahrscheinlich die nächste Stunde bestimmt, kann man sich vorstellen, um den beiden diese Wahrheit in einer ausführlichen Bibelarbeit zu erläutern. Und dieser Vers 27 ist so wunderbar. Da heißt es, er fing an bei Mose und allen Propheten, also gesamtes Altes Testament, und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Bei Auslegen steht das Wort dihermeneuo. Und daher kommt unser Wort für Hermeneutik. Hermeneutik ist die Kunst der Auslegung. Die Kunst einer textgerechten, sachgerechten Auslegung. Dieses Wort steht hier, Hermeneutik. Und da steht nicht nur Hermeneuo, sondern da steht dihermeneuo. Das ist nochmal eine Verstärkung. Gründlich auslegen heißt das im Grunde. Jesus zeigt uns hier die richtige Hermeneutik, wie wir die Schrift verstehen können. Und das ist jetzt total wichtig. Wo, und sehen Sie genau hin, wo Jesus ansetzt, um das betrübte und träge Herz zu heilen, indem er daraus nämlich ein begreifendes Herz macht. Und das ist der zweite Aggregatzustand, den wir hier finden. Erstens betrübtes Herz, zweitens begreifendes Herz. Und ein begreifendes, verständiges Herz bekommst du nur, wenn du die Schrift verstehst, richtig verstehst. Tja, und die Postmodernen sagen, das ist ja purer Rationalismus, Intellektualismus, kann ja nicht greifen. Und die Emergenten sagen, das ist nicht narrativ genug, das ist viel zu dogmatisch, trockene Lehre, da Bibelstellen erläutern und systematisch einordnen. Jesus müsste vielmehr spirituell inspirierende Geschichten erzählen. Jesus, alles etwas narrativer, bitte. Und die Schwärmer sagen, das ist viel zu kopflastig. Viel zu kopflastig. Die brauchen nicht mehr Wissen, die brauchen prickelnde Erfahrungen. Da muss der Boden beben und Blitze müssen einschlagen. Dann! Nun, es wäre für Jesus ein leichtes gewesen, irgendein spektakuläres Wunder zu tun oder eine Stimme vom Himmel erscheinen zu lassen. Aber was Jesus den beiden gibt, ist viel, viel nachhaltiger. Er bindet sie an die Schrift. Und er zeigt ihnen, die Schrift ist der Anker und die Schrift ist absolut verlässlich. Das ist sein Weg in dieser Situation. Und damit gibt er ihrer Hoffnung ein Fundament, das völlig unabhängig ist von den Umständen. Ihr Lieben, wir brauchen für unsere Hoffnung ein Fundament, das unabhängig ist von den äußeren Umständen, wie immer sie gerade sein mögen. Und wir neigen uns immer dazu, uns an irgendwelchen äußeren Dingen festmachen zu wollen, dass die gesellschaftliche Entwicklung besser wird oder dass mehr Menschen sich zu bestimmten Fragen positiv äußern und so weiter. Aber Jesus macht es ganz anders. Und zugleich zeigt er ihnen, die Schrift besteht jeden Realitätstest. Und in 40 Tagen, wenn er dann nicht mehr sichtbar bei ihnen ist, wird die Schrift immer noch bei ihnen sein. Und noch mehr, Lukas verrät uns nicht nur, dass Jesus ihnen die Schrift auslegt, sondern auch wie. Das steht hier in Vers 27. Und er fing an bei Mose und allen Propheten, legt ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Das ist gewissermaßen der hermeneutische Schlüssel. Und wahrscheinlich haben die beiden sich daran erinnert, wie Jesus schon früher von sich selbst gesagt hatte, nämlich in Johannes 5, Vers 39. Johannes 5, Vers 39, das können Sie sich als Bibelstelle daneben schreiben. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, ihr hättet das ewige Leben darin und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Johannes 5, Vers 39, da hat er das schon gesagt. Und jetzt weist Jesus das seinen Leuten nochmal im Einzelnen nach, dass er Jesus selbst der Generalschlüssel ist. Der Generalschlüssel, der uns das Herz der gesamten Bibel erschließt. Und darum haben die Reformatoren recht gehabt, als sie gesagt haben, auch das Alte Testament verstehen wir erst in seiner letzten Tiefe, wenn wir es christologisch verstehen, wenn wir es im Lichte Jesu lesen. Das heißt nicht, dass Jesus in jeder einzelnen Schriftstelle steckt. Das wäre Willkür, sowas zu behaupten. Aber Jesus ist das große Ziel, auf das das gesamte Alte Testament zuläuft. Er ist der Schlussstein. Hier im Alten Testament ist sein Handeln vorbereitet und vorgeschattet. Und das weist Jesus ihnen jetzt nach. Es ist hochinteressant. Man hat Ende des 19. Jahrhunderts in Oberägypten den sogenannten Stein von Rosette entdeckt. Aus der Zeit der Pharaonen. Ein und dieselbe königliche Verordnung, eingemeißelt in mehreren Schriften. Und mit Hilfe der Paralleltexte, die man dort fand, konnte man dann ein bestimmtes Zeichen der Hieroglyphenschrift entziffern, das bis dahin unbekannt war. Ein ganz spezielles Zeichen. Und über dieses eine Zeichen gelang es dann, Schritt für Schritt, Step by Step, die gesamte Inschrift zu enträtseln, weil man das eine Zeichen durch die Textvergleiche herausbekommen hatte. Und so ist Jesus gewissermaßen der Schlüssel. Und wenn man diesen Schlüssel einsetzt, entfaltet sich einem der ganze Reichtum in einer Tiefe und Klarheit, wie das vorher nie möglich gewesen wäre. Das ist das Wunder. Und dann kann man plötzlich anfangen, durch die Bibel hindurchzugehen. 1. Mose 3, 15 geht es schon los. Da entdecken wir schon Christus. Deswegen haben die alten Theologen diesen Vers 1. Mose 3, 15 auch das Protevangelium genannt. Also Protos, zum ersten Mal sei dort das Evangelium zu finden, wo Gott sagt, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, also zu der Schlange, die den Satan verkörpert, und deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Da ist schon vorgeschattet, dass Christus für unsere Schuld sterben wird, aber dass er kommen wird, um den Schlangensamen, um die Macht des Satans zu brechen und zu besiegen. Und dann denken sie an das Passahlamm, dessen Blut an die Pfosten geschmiert wurde. So wird Christus für uns das Passahlamm, durch dessen Blut, durch dessen Opfertod am Kreuz wir gerettet werden. Und wenn sein Blut an unseren Türen klebt, dann heißt das, hier ist das Gericht Gottes nicht mehr zu fürchten. Du stehst unter dem Schutz des Blutes Jesu Christi, unter dem Schutz seiner Vergebung. Und da denken wir dann an den großen Versöhnungstag in 3. Mose 16, der Sündenbock, auf den die Schuld gelegt wurde. Das ist Jesus. Oder an Psalm 22, diesen großen Leidenspsalm, der vorschattet, was Jesus am Kreuz tun wird. Oder Psalm 2, der große Herrschaftspsalm, wo auch schon von dem Sohn die Rede ist und von dem Gesalbten des Herrn. Und wo es dann am Ende heißt, dienet dem Herrn mit Furcht, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege. Und es wird in diesem ganzen Psalm vorgeschattet, die Größe und die Macht des Sohnes Gottes. Oder Psalm 110, ein so deutlicher Hinweis auf Jesus. Oder denken wir natürlich an Jesaja 53, was wir auch am Karfreitag gelesen haben. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ganze Kapitel Jesaja 53, man hat dieses Kapitel unter Theologen die Folterkammer der Rabbis genannt, weil einfach dort der Hinweis auf das, was die Rabbis oder die Mehrheitsmeinung der Rabbis leugnet, so überdeutlich ist, nämlich, dass Jesus all diese Kriterien erfüllt, die dort genannt werden. Jesaja 53. Ich weiß von einem gebürtigen Juden, der sich zu Jesus bekehrt hat, dass er vor einiger Zeit eine große Plakatkampagne in Israel gestartet hatte. Und die Aufschrift dieser Plakate lautet ganz einfach jetzt ins Deutsche übersetzt: Jesaja 53, Gedankenstrich. Über welche Person spricht dieser Text? Das hat ihm gereicht, weil er sagt, es ist so eindeutig, die Leute sollen einfach Jesaja 53 lesen und nachdenken, über welche Person dieser Text spricht. Es ist so offenkundig. Und ein Kollege, der regelmäßig in Israel ist, sagte mir, Jesaja 53 wird konsequent in den Synagogen nicht vorgelesen. Jesaja 53 wird konsequent nicht in den Synagogen gelesen, weil der Hinweis auf Christus einfach zu stark wäre. Und es gibt viele Zeugnisse von ehemaligen Rabbinern, die bekehrt wurden zu Jesus durch Jesaja 53, dass die ganze Schrift von ihm zeugt. Oder denken Sie an diesen Vers aus Zacharia 12, Vers 10, wo schon angekündigt wird, sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Man kann das wirklich wörtlich so übersetzen, den sie durchstochen oder den sie durchbohrt haben. Hier spricht Christus schon in Zacharia 12, Vers 10. Und das sind nur einige wenige Beispiele, die ich Ihnen genannt habe. Und sie dokumentieren das, was Jesus hier sagt, dass die ganzen Schriften auf ihn hinweisen. Und das ist ein Beweis. Das kann man nicht einfach durch ein paar Zufälle erklären. Und wie wichtig unserem Herrn diese Tatsache war, sieht man daran, dass noch am gleichen Tage, wenige Stunden später, und auch das wird in Lukas 24 berichtet, er vor dem größeren Jüngerkreis nochmal im Grunde genommen das Gleiche sagt. Also wenn Sie in Lukas 24 zu Hause nochmal weiterlesen, das empfehle ich Ihnen sehr, dann können Sie ab Vers 44 lesen, dass Jesus dann es den anderen Jüngern, dem Jüngerkreis sagt, das sind meine Worte, Lukas 24, 44, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnet er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden, und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tag, und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünde unter allen Völkern. Da hat er ihnen nochmal das Gleiche erklärt, was er vorher schon den Emmaus-Jüngern gesagt hatte, hier in unserem Vers 27. In diesen Stunden, wissen Sie, da rüstet Jesus seine Nachfolger für alle kommenden Aufgaben aus. Und damit gibt Jesus uns einen Schlüssel an die Hand, wie aus unseren betrübten Herzen begreifende Herzen werden können. Wie wir ihn noch viel tiefer kennenlernen und besser verstehen können. Da gibt Jesus uns einen Schlüssel an die Hand, wie wir unsere Gemeinden stärken können und zurüsten für alle Aufgaben, indem wir sie lehren, die Schrift zu verstehen, indem wir sie lehren, in der Schrift den Herrn zu suchen, in der Schrift den Trost zu suchen, indem wir sie lehren, der Schrift bedingungslos zu vertrauen, indem wir sie lehren, der Schrift zu gehorchen, bei aller menschlichen Fehlbarkeit, die wir noch mit uns herumschleppen. Und wenn man uns als bekennende evangelische Gemeinde Hannover fragen würde, was ist euer Konzept? Was ist die große, ja, wenn man das so nennen will, die große Philosophie, die ihr in eurem Dienst verfolgt? Dann würden wir darauf antworten, unser Ziel ist es, die Gemeinde unter der Autorität der Schrift zu versammeln. Das ist unser Ziel. Dass Menschen, die hierher kommen, ermutigt werden, diesem irrtumslosen Wort Gottes zu vertrauen und sich unter dieses Wort zu beugen, aus Liebe zu Jesus. Das ist unser ganzes Ziel, die Gemeinde unter der Autorität der Heiligen Schrift zu versammeln, weil wir Jesus lieb haben, weil wir Jesus lieb haben, der hier redet. Und deswegen ist es unser Ziel, dass möglichst viele auch in den Dienst dieses Verstehens und Auslegens und Verkündigens der Bibel mit hineingenommen werden. Und deswegen sind wir dankbar, auch für alle diejenigen, die sich an der Verkündigung dieses Evangeliums beteiligen. Und wir wollen sie immer mehr zurüsten dazu. Und deswegen vertrauen wir der Bibel auch in dem, was sie über sich selbst lehrt, nämlich, dass sie irrtumslos ist. Und deshalb stehen wir ohne jene Einschränkung hinter der sogenannten Chicago-Erklärung zur Irrtumslosigkeit der Bibel, die Ende der 70er Jahre von bibeltreuen Theologen verfasst wurde, um diese Irrtumslosigkeit und totale Zuverlässigkeit der Schrift zu bekennen und zu bezeugen. Das hat seinen Grund hier in Lukas 24. Und daraus folgt alles andere. John MacArthur hat jetzt bei der letzten Hirtenkonferenz im März, vor wenigen Tagen, das konnte man ja über YouTube oder so teilweise verfolgen, über die Anfänge der Gemeinde der Grace Community Church dort in Los Angeles in den 60er Jahren, über den Anfang seines Dienstes dort gesprochen und über die ersten großen Debatten, die das im Umfeld von Los Angeles auslöste. Und eine der ersten großen streitigen Debatten waren seine Predigtreihe über die Bedeutung der Familie in der Bibel. Und auch über die Aufgabe der Frau. Was lehrt das Neue Testament über die Familie, über die unterschiedlichen Aufgaben von Mann und Frau? Und dass die Frauen in erster Linie die Aufgabe haben, auch gewissermaßen daheim die Familie zusammenzuhalten und Homekeeper zu sein. Und dann gab es einen Aufruhr in den Medien. Was will dieser Macho auf der Kanzel so sinngemäß? Und er erzählte, dann kamen die Presseleute in die Gemeinde und haben teilweise die Frauen befragt und interviewt, warum sie so einer Verkündigung sich aussetzen würden, wie sie das aushalten würden. Und sie haben gesagt, nee, wir stehen dazu. Und dann haben sie John MacArthur gefragt, wissen Sie, viele Frauen, mit denen wir gesprochen haben, die schienen ja durchaus intelligent zu sein. Wie kann es sein, dass sie prinzipiell diesem zustimmen und nicht rauslaufen, wenn sie so etwas predigen? Und die Antwort, die er ihnen gegeben hat, den Reportern, war, weil sie das akzeptieren, weil sie die Autorität des Wortes Gottes glauben. Das ist der Schlüssel. Und weil sie diese Autorität des Wortes Gottes glauben und das Wort diese Dinge lehrt, darum akzeptieren sie das, auch dann, wenn es dem Zeitgeist völlig entgegensteht. Weil sie diesem Buch glauben. Und genau diese Haltung hat Jesus seinen Leuten am Ostersonntag ins Herz legen wollen. Und so wird aus dem betrübten Herz ein begreifendes Herz. Und später werden sie über diese Stunde sagen in Vers 32, er öffnete uns die Schrift. Er öffnete uns die Schrift. Und während Jesus ihnen nun die Bibel auslegt, da löst sich langsam dieser Klammergriff der Angst um ihr Herz. Und wir sehen das hier in Vers 32 im Rückblick. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Brannte nicht unser Herz. Und das ist der dritte Aggregatzustand. Erst das betrübte Herz, dann das begreifende Herz. Und Sie wissen schon, was jetzt kommt, das brennende Herz. Das ist der dritte Aggregatzustand. Und Vers 28, sie kam nah an das Dorf, wo sie hinging. Und er stellte sich, also er tat so, als wollte er weitergehen. Und wir fragen, warum spannt Jesus die beiden Männer so lange auf die Folter? Warum gibt er sich nicht gleich zu Beginn des Gesprächs zu erkennen? Nun, ich denke, er will sie Schritt für Schritt zum Verstehen führen. Und Jesus öffnet durch diese didaktische Methode, wenn ich das so sagen darf, ihre Augen ganz behutsam. Das können wir richtig Schritt für Schritt nachvollziehen. Wissen Sie, der biblische Glaube an den wahren Gott ist ein verstehender Glaube. Der wirklich biblische Glaube gibt seinen Verstand eben gerade nicht an der Garderobe ab. Und dieser Glaube, sagt Jesus, der soll halten, auch wenn Sie ihn dann einige Tage später dann für einige Zeit nicht mehr sehen werden. Und der kann nur halten, wenn es ein verstehender Glaube ist. Ein Glaube, der auf einem soliden Fundament beruht. Und für dieses Verstehen brauchen wir nicht in erster Linie ein akademisches Studium oder einen hohen Intelligenzquotienten, sondern für dieses Verstehen ist entscheidend, dass ich bereit bin, auf Jesus zu hören und dass ich ihm vertraue, dass er mir gibt, was ich brauche und dass ich ihn bitte, mir sein Wort zu erklären und dass ich dieses Wort in Liebe zu Jesus lese. Und die beiden Männer, die merken, jetzt können wir ihn nicht ziehen lassen. Wir müssen das jetzt irgendwie zu Ende bringen. Bleib nicht auf halber Strecke stehen, wenn Jesus dir begegnet. Bring das zu Ende. Zieh das durch. Und so sprechen sie dann diese Bitte aus, die später so oft gesungen werden sollte. In Vers 29, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Was für ein Moment. Jesus, der Herr der Welt, Jesus, der Schöpfer der Welt, Jesus, der Sieger über den Tod, Jesus, der König aller Könige, nimmt sich die Zeit, mit diesen beiden zum Abendessen einzukehren. Und er will in dein Haus und mein Haus im übertragenen Sinne auch einkehren. Und in viele unserer Häuser ist er schon eingekehrt. Wahrscheinlich war es das Haus des Kleopas. Und dann bricht Jesus das Brot, Vers 30, und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen, das kennen wir, diese Formulierung aus der Abendmahlsliturgie. Und sie sehen das? Er bricht das Brot? Denken Sie an die Speisung der 5000, er vermehrte das Brot, das Abendmahl. Und in dem Moment, Da fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie sehen, er ist es. Und plötzlich ist alles klar. Du bist es ja selbst. Der Mann da, der so geduldig mit ihnen geredet hat, der Mann, der ihnen eine Stunde lang die Bibel ausgelegt hat, der Mann, von dem das ganze Alte Testament Zeugnis ablegt. Das ist ein und derselbe. Und der sitzt jetzt an unserem Küchentisch. Du bist der Auferstandene, du bist Jesus. Rembrandt hat ein Bild über die Emmaus-Jünger gemalt und er hat versucht, genau diese Situation einzufangen. Ein wunderbares Bild. In dem dämmerigen Raum breitet sich langsam der irdische Glanz auf, aus zunächst auf dem Gesicht des Herrn. Und von dort aus erfüllt er den ganzen Raum, dieser Glanz, und er spiegelt sich noch wieder auf dem Gesicht der beiden Jünger. So hat Rembrandt versucht, diese Szene einzufangen. Der Glanz vom Gesicht des Herrn spiegelt sich wieder auf den Gesichtern seiner Jünger. Und man kann sagen, unser Glaube ist der Abglanz der Herrlichkeit Jesu. Deine Freude über seine Auferstehung ist der Widerschein der Herrlichkeit und Macht des Auferstandenen. So eng ist seine Beziehung zu uns. Und machen Sie sich das klar, es ist immer noch das alte Haus des Kleopas, es ist immer noch der alte Küchentisch, es ist immer noch das ganz normale Bäckerbrot. Aber Jesus verwandelt alles, dadurch, dass er jetzt da ist. Und so wird das begreifende Herz zugleich zum brennenden Herzen. Und wissen Sie, das ist der Irrtum aller Schwärmer, die glauben, man könnte ein brennendes Herz haben ohne ein begreifendes Herz. Als würde das Herz irgendwie emotional entflammt und dann brennt es eben oder es brennt nicht. Jesus zeigt es uns anders. Und das ist für uns ganz entscheidend zum Schluss, dass wir diesen letzten Zusammenhang richtig verstehen. Wie reagieren die beiden Männer, nachdem ihnen die Augen endgültig geöffnet wurden? Und Jesus sich wieder zurückgezogen hat, aber das ist ja gar nicht schlimm. Sie wissen ja jetzt, er hat den Tod besiegt. Er wird immer für uns da sein, dann ist auch nicht mehr schlimm, wenn er sich dann da wieder zurückzieht. Was kapieren Sie? Das ist dieser Vers 32. Sehen Sie da bitte noch einmal rein. Und sie sprachen untereinander. Brannte nicht unser Herz, man könnte hinzufügen, schon in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete. Und jetzt merken Sie im Rückblick, unser Herz hat schon gebrannt. Als er uns in die Schrift hineinführte, da hat ja unser Herz schon gebrannt. Wir haben das nicht in vollem Umfang realisiert, aber jetzt ist uns das klar. Unser Herz brannte schon, als er uns die Schrift öffnete. Er öffnet die Augen, Vers 31, und er öffnet die Schrift, Vers 32, und das gehört ganz, ganz, ganz eng zusammen. Begreifen wir das, liebe Leute. Wenn du willst, dass Jesus dir die Augen öffnet, wenn du Jesus deutlicher erkennen willst, wenn du ihm persönlich näher sein willst, dann lass dich in sein Wort hineinnehmen. Verstehen Sie, die innere Erleuchtung führt nicht an der Bibel vorbei, sondern sie führt gerade durch die Bibel hindurch und zum richtigen Verständnis der Bibel selbst. Und das war es, was die Reformatoren mit dieser inneren Klarheit meinten. Die innere Klarheit kommt dadurch, dass wir die äußere Schrift haben und die äußere Schrift lesen. Und Jesus tut dann das Wunder und erleuchtet uns diese äußere Schrift, dass wir sie im Herzen verstehen und erkennen und sagen, ja, das gilt mir. Wir lesen die Bibel und es ist so, als ob Jesus quasi ein Streichholz in das Holz hineinwirft, wie in einen Kamin, den man anzündet. Und es brennt in unseren Herzen. So entzündet Jesus dein Herz und so will er dein Herz immer, immer, immer wieder entzünden durch sein Wort, das er mit seinem Heiligen Geist brennend macht in deinem Herzen. Und jetzt verstehen Sie die Schrift. Und jetzt erkennen Sie im Rückblick, dass schon beim Schriftstudium Ihr Herz brannte. Wenn Sie Gewissheit über Jesus haben wollen, über Jesus den Auferstandenen, warten Sie nicht auf irgendeine innere Erleuchtung. Warten Sie nicht drauf, dass irgendwann es mal Krabumm macht und plötzlich Sie alle Geigentöne hören, sondern lesen Sie die Bibel, lesen Sie sein Wort und bitten Sie Jesus um ein brennendes Herz. Und wenn Sie dieses brennende Herz schon mal hatten und den Eindruck haben, es ist so viel Asche aus dieser Glut geworden, es ist so viel dazwischen gekommen in meinem Leben, was dieses brennende Herz erstickt hat, dann bitten Sie Jesus darum und sagen, Herr, mach mein Herz wieder lodernd brennen für dich. Und Jesus will nichts lieber, als Ihnen diese Bitte zu erhören und Sie in sein Wort immer tiefer hineinführen. Und Paulus wird dann später schreiben, der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aber durch das Wort Gottes, Römer 10, Vers 17. Tja, und mancher sagt, ja, wenn Jesus mir das erklären würde, dann würde ich es vielleicht auch so empfinden. Aber wissen Sie, Jesus hat ja nicht aufgehört, durch die Bibel zu reden. Das ist ja sein lebendiges Wort. Und sogar, wenn einer ganz, ganz wenig weiß oder noch gar nichts weiß, hat Jesus die Macht, ihn durch dieses Wort anzusprechen. So wie jener 16-jährige Junge am Ende des Zweiten Weltkriegs. Er hat es dann später als erwachsener Mann und Theologe im Rückblick beschrieben. Wir sollten eine ganze Panzerbrigade der Amerikaner aufhalten. 2 Stunden später sah ich mich um. Viele Kameraden lagen zerschossen überall herum. In der letzten Nacht hatte ich noch im selben Saal mit einigen von ihnen geschlafen und jetzt waren sie tot. Und zum ersten Mal in meinem jungen Leben sah ich tote Menschen. Meine junge Seele war wie zerschlagen. Da schlug ich eine kleine Taschenbibel auf. Eine Schulfreundin hatte sie mir zum Abschied mitgegeben. Selbst darin gelesen hatte ich bisher noch nicht. Meine Familie war dem christlichen Glauben völlig entfremdet. Aber jetzt las ich, was Jesus sagt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Es war die Stimme des auferstandenen Jesus, die da zu mir sprach. Noch nie hatte ich sie gehört. Jesus sprach mir unmittelbar zu Herzen. Und auf einmal spürte ich Mut diesem ganzen Schrecklichen gegenüber. Und seitdem lebe ich mit seiner Stimme Tag für Tag. Der Herr kann das. Er kann durch sein Wort auch in die unvorbereitetsten und finstersten Herzen hineinreden. Und als er die Bibel las, da löste sich der Klammergriff der Verzweiflung. Und dann am Ende, wo das Herz brennt, da werden die Füße beweglich. Das ist Vers 33 und der Schluss. Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt, die bei ihnen waren. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschien. Und sie erzählten, was ihnen auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Als sie zurück aufbrechen, müssen sie vorstellen, es ist so circa 19 Uhr. Aber was sind schon 11 Kilometer, wenn einem gerade das Leben neu geschenkt wurde? Den Rückweg werden sie sicherlich schneller geschafft haben als den Hinweg mit dem Schwung, der jetzt in ihnen loderte. Das müssen die anderen erfahren und sie merken richtig die Dynamik, die sich durch diese letzten 3 Verse hindurch Bahn bereitet. Sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt, die bei ihnen waren. Und dann freuen sich alle nur noch und berichten einander, dass sie Jesus begegnet sind. Brennende, brennende Herzen. Wir müssen mal überlegen, was für einen Tag hatten die eigentlich hinter sich. Am Morgen noch totale Verzweiflung, absolute Hoffnungslosigkeit, übermächtige Traurigkeit. Und dann im Laufe des Tages kommen immer mehr Indizien auf, irgendwelche Berichte, Gerüchte. Sie sammeln, aber es gibt keinen roten Faden, Verunsicherung, bis Jesus dann alles klar macht. Und am Ende des Tages nur noch der Jubel und die Dankbarkeit da ist. Und die Gewissheit, er ist wahrhaftig auferstanden. Und so werden aus betrübten Herzen begreifende Herzen und brennende Herzen. Und wo das passiert, liebe Leute, wo das passiert, da werden aus enttäuschten Jesus-Anhängern, die traurig nach Hause schleichen, begreifende und brennende Zeugen, die den gleichen Weg mit doppeltem Tempo unter ihre Füße nehmen. Mit klarem Verstand und mit leidenschaftlichem Eifer. Und die jetzt andere darüber informieren, er ist auferstanden. Das ist das ganze Geheimnis der Mission. Und deswegen will ich am Ende noch von John Eliot berichten. Das ist nicht Jim Eliot aus dem 20. Jahrhundert, sondern John Eliot, der diesen Zusammenhang verstanden hatte zwischen dem brennenden und dem begreifenden Herzen. Er gehörte zu den Puritanern, die 1631 den Atlantik überquerten. Und ein Jahr später, mit 28 Jahren, wurde Eliot bereits Pastor einer neuen Gemeinde in Roxbury im Bundesstaat Massachusetts, etwa 2 Kilometer außerhalb von Boston. Und dieser junge Pastor entdeckte plötzlich, in seiner unmittelbaren Umgebung gab es 20 Indianerstämme. Was kann ich machen? Und wissen Sie, was er machte? Er setzte sich dann, als ihm das immer deutlicher wurde nach einigen Jahren, und die Last auf seiner Seele, dieses Gewissen, wie kann ich die erreichen, setzte er sich hin mit Anfang 40 und lernte Algonquin, also die Stammessprache dort. Er entschlüsselte das Vokabular, die Grammatik, die Syntax und dann übersetzte er die gesamte Bibel und einige andere geistliche Bücher, die er für wertvoll hielt, zum Beispiel von Richard Baxter, in diese Sprache. Und so begannen die Herzen der Indianer zu begreifen und zu brennen, weil sie Jesus fanden. Und als Eliot 84 Jahre alt war, da gab es zahlreiche indianische Gemeinden und manche von denen hatten sogar schon ihre eigenen Pastoren, die auch wieder mit brennenden, begreifenden Herzen das Evangelium von Jesus weitersagen. Und so breitet sich diese Botschaft aus, auch hier bei uns in Hannover. Und wir dürfen am Ende sehen, Jesus hat die Macht und Jesus hat die Liebe, uns kleinmütige Zweifler zu überzeugen. Und Jesus will uns immer wieder zu diesem fröhlichen Glauben führen, der unsere Füße in Bewegung setzt. Und das sollen besonders auch diejenigen von uns heute hören, die sich zurzeit in einer besonderen Traurigkeit befinden. Und die manchmal vielleicht den Eindruck haben, dass diese Traurigkeit übermächtig sein könnte. Oder die darunter leiden, dass das Feuer des Glaubens wie erloschen zu sein scheint. Schau hin, du darfst darauf vertrauen, dass der Auferstandene an deine Seite tritt. Da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Er will mit dir gehen. Und er will dir die Augen dafür öffnen, dass er wirklich da ist. Und er will dir ganz neu ein brennendes Herz schenken, indem er dir die Schrift aufschließt und du immer deutlicher erkennst, es ist Jesus, der zu mir spricht. Und er lebt wirklich. Er ist auferstanden. Halleluja. Herr Jesus, dafür danken wir dir, dass du wirklich auferstanden bist. Dass wir nicht mühevolle Erklärungen und Konstruktionen suchen müssen, um das Ostergeschehen irgendwie umzudeuten, sondern dass du lebst und dass du da bist. Und auch wenn wir dich nicht sehen mit unseren Augen zurzeit, dürfen wir wissen, du bist genauso an unserer Seite, wie du an der Seite der Emmausjünger warst. Und Herr, du hast versprochen, uns immer wieder dein Wort zu erklären. Und bitte gib uns diese Augen, die dein Wort so lesen, wie du es auslegst, Herr. Und danke, dass wir in der ganzen Schrift von Anfang bis Ende dich finden dürfen, Herr. Dass das ein starker Beweis ist, auch für die Wahrheit der Bibel. Und ein starker Beweis dafür, dass du der Herr bist und der König und der Retter. Und wir beten dich an. Und wir preisen deinen heiligen Namen. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.